Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Podcast Starke Frauen. Anlässlich des Weltfrauentags haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Sie ist sogar in zwei Teile aufgeteilt, weil wir so viel recherchiert haben, dass wir damit einige Zeit füllen. Zwei Episoden sozusagen. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich eine der tollsten Frauen vorstellen, die ich kenne. Mir gegenüber und seit Jahren an meiner Seite ist die wundervolle, großartige, ja, rebellische, Demokratie einfordernde Kim Seidler.
Bäm, schepper, schepper, schepper. Und an meiner Seite die Frauenrechtlerin und Rebellin Katrin Jakob. Ihr merkt schon, in dieser Episode wird es politisch. Es geht um die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland. Es ist eine Geschichte voller Kämpfe, Erfolge und Herausforderungen. Und wir müssten erst einmal in Europa im 18. Jahrhundert beginnen, um die Einflüsse auf Deutschland zu verstehen, und werden in dieser Episode die Entstehung der Frauenrechte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges beleuchten. Der zweite Teil folgt danach. Okay. Stay tuned!
Genau, denn Deutschland ist ja erstens keine Insel und zweitens mittendrin in Europa. Dementsprechend komplex wird es heute werden, aber haltet bitte durch, denn es lohnt sich. Zum einen haben wir uns selbst mit dieser Folge einen Gefallen getan, denn wir wollten besser verstehen. Zum anderen möchten wir euch zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir für unsere Rechte einstehen und wertschätzen, was bereits vor uns viele Frauen für uns erkämpft haben. Gleichzeitig ist diese Folge auch ein Aufruf. Ein Aufruf nämlich, sich ganz genau anzusehen, insbesondere vor der nächsten Wahl, welche Parteien Frauenrechte ernst nehmen und weiter in die Gleichberechtigung investieren.
Ah, ich habe Gänsehaut, Katrin, das hast du so schön gesagt. Aber erstmal machen wir eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Wow. Und wir möchten mit einem Zitat der Universität Duisburg in diese Episode starten. Zitat Anfang. Bis etwa zum 18. Jahrhundert war die Vorstellung vorherrschend, Frauen und Männer hätten ein Geschlecht. Genau, ihr habt richtig gehört, ein Geschlecht. Beim Mann sei dies nach außen, bei der Frau nach innen gestülpt. Auch war es möglich, dass Menschen im Verlauf ihres Lebens das Geschlecht wechseln konnten, indem sie sich zum Beispiel entsprechend kleideten. Mann und Frau galten als dasselbe, als das eine Menschengeschlecht. Nur galt der Mann hingegen als der vollkommenere Part. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern war also ein gradueller. Zitat Ende.
Ich zitiere aber weiter. Frauen und Männer als voneinander sich fundamental unterscheidende Wesen zu betrachten, ist ein vergleichsweise junges Phänomen im europäischen Raum. Es hat sich im 18. Jahrhundert entwickelt. Und weiter im Text heißt es, überspitzt formuliert wird Frauen aufgrund ihrer Natur die Sorge um Haushalt, Kindererziehung und die Pflege der Alten zugewiesen. Männer hingegen eigneten sich für die Arbeit außerhalb des Hauses. Zitat Ende. Der erste Teil des Zitats bezieht sich also auf körperliche Merkmale, also das, was du zitiert hast. Das Geschlecht, das lediglich nach innen und nach außen gestülpt sein kann, klingt fast nicht weiter erwähnenswert, während der zweite Teil des Zitats auf Rollenbilder eingeht, die die Gesellschaft vorgibt. Wir holen geschichtlich etwas aus, um den Kontext der beginnenden Frauenrechte besser zu verstehen. Und wichtig ist zu erwähnen, dass erstmal für alle Menschen die soziale Struktur durch eine ständische Ordnung geprägt war, wobei der Zugang zu höheren gesellschaftlichen Ebenen üblicherweise versperrt blieb. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand, wie etwa dem Bauernstand, war durch Geburt vorbestimmt.
Ja, das ist wichtig zu erwähnen, sehr gut. Das 18. Jahrhundert in Europa war geprägt von zahlreichen feudalen Ländern und Staaten, die von Monarchien und Adelsherrschaft beherrscht wurden. Allein im damaligen Deutschland, das geografisch dem heutigen ähnlich war, gab es über 300 Kleinstaaten mit Fürstenhäusern, freie Städte oder kleine Rittergüter. Und die waren auch noch häufig untereinander zerstritten. Mhm. Soweit, so gut, das Bild ist klar. Doch jetzt, liebe Katrin, warum gilt das 18. Jahrhundert als das feministischste Jahrhundert, trotz der eben zitierten Rollenbilder? Und das noch vor dem 20. Jahrhundert. Ich war geschockt.
Sehr gute Frage. Also offensichtlich gab es ja immer so ein bisschen hin und her, aber das 18. Jahrhundert ist wirklich entscheidend. Obwohl Frauen in der Politik ja offiziell nichts zu sagen hatten, begannen sie, ihre Stimme zu erheben. Frühe Ideen des europäischen Feminismus finden sich unter anderem in den Schriften von Christine de Pizan, Olympe de Gouges und Mary Wollstonecraft. Auch hier der Versuch, das richtig auszusprechen, bitte seht's mir nach. Zum Beispiel verfasste 1791 Olympe de Gouges die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Während Frauen in der Politik dieser Zeit quasi inexistent waren, als Wissenschaftlerinnen sehr wohl. In dieser Zeit traten sie zunehmend als Mathematikerinnen, als Astronominnen oder Physikerinnen in Erscheinung, spielten eine zentrale Rolle im intellektuellen und gesellschaftlichen Leben. Der Zugang zu Bildung und wissenschaftlichen Berufen blieb da zunächst hauptsächlich Frauen der oberen Schichten vorbehalten. Und apropos obere Schichten, Herrscherinnen gab es ja in Europa durchaus. Das waren allerdings keine demokratisch gewählten, sondern ja Monarchinnen. Und na, welche Frau, die wir als ein großes weibliches Vorbild für Führung im 18. Jahrhundert hielten, haben wir mal in einer Episode vorgestellt?
Ganz klar, das ist die Maria Theresia von Österreich, die von 1740 bis zu ihrem Tod im Jahr 1780 regierte. Sie vereinte als absolute Monarchin ihre Rollen als Herrscherin und Ehefrau und Mutter. Hört mal gerne in die Episode rein, dann wisst ihr genau, was wir meinen. Das war eine echte Herausforderung, die sich deutlich von den Erfahrungen anderer weiblicher Machthaber unterschied. Ihr erinnert euch an die Episoden zu Elisabeth I., Katharina die Große von Russland, ne? Ja. Und die haben tatsächlich eher in ihrer Weise regiert, die einem traditionellen männlichen Rollenmodell entsprach. Maria Theresia jedoch prägte die Frauengeschichte durch ihre 40-jährige Regentschaft über eines der größten europäischen Reiche. Während des 18. Jahrhunderts, das als das Zeitalter der Aufklärung bekannt ist, gab es eine bemerkenswerte Entwicklung des gesellschaftlich prägenden Frauenbildes. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts propagierten die sogenannten moralischen Wochenschriften, ja, wichtigste mediale Kommunikationsmittel der Zeit, und wir kennen es auch aus der heutigen Zeit immer noch, das Bild einer gebildeten und intellektuellen Frau, obwohl zu dieser Zeit keine systematische Mädchenbildung existierte. Zum Ende des Jahrhunderts wurde dieses Bild jedoch durch den Begriff des natürlichen Geschlechtscharakters der Frau ersetzt, der in verschiedenen Bereichen wie Philosophie, Theologie und Medizin ausführlich beschrieben wurde. Und das haben wir vorrangig einem einzigen Mann zu verdanken. Oder, Katrin?
Also erstmal natürlicher Geschlechtscharakter, das klingt echt nach geborener Hausfrau, oder? Also
ja, furchtbar.
Ja, du hast absolut recht. Wer könnte darauf kommen, wenn nicht ein Mann? Und zwar wurde dieser Begriff geprägt durch den Erziehungsroman Emile aus dem Jahr 1762 von keinem geringeren als Jean-Jacques Rousseau, der sich ähnlich wie Platon und Aristoteles darum bemühte, die Identität bzw. Differenz von Mann und Frau zu bestimmen, um einen Maßstab dafür zu haben, wie sie, Zitat, ihren Platz in der physischen und geistigen Ordnung erfüllen können. Also auch aus dem Roman Emile. Oh, da zieht sich mir echt alles irgendwie zusammen, wenn ich das lese. Und Marion Heinz beschreibt in ihren Schriften zur Konstitution vergeschlechtlichter Subjekte bei Rousseau den Anfang dieser gesellschaftlichen Entwicklung wie folgt, Zitat: Am Anfang des fünften Buches seines Erziehungsromans Emile entwickelt Rousseau die grundlegenden Parameter differenztheoretischer Geschlechtertheorien, die hier gebotenen neuen Begründungen des Geschlechterdualismus als Prinzip der Geschlechterordnung und als Grundlage einer neuen Konzeption von Familie werden zum Paradigma einer ganzen Epoche für die Theoriebildungen der Folgezeit, nicht minder als für das familienpolitische Leitbild des Bürgertums bis zum 20. Jahrhundert. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und dann nochmal anhören. Ich muss das auch mehrmals lesen.
Also wirklich bis zum 20. Jahrhundert. Genau. Ne? Also bis zum letzten Jahrhundert. Und ihr erinnert, also wenn ihr in der zweiten Episode dann hört, welche Gesetze erstellt wurden, um Frauenrechte weiter zu stärken, dann ist euch klar, warum hier auch Marion Heinz sagt, ey, der hat das angefangen. Ja. Und das zieht sich durch das Leitbild des Bürgertums bis zum 20. Jahrhundert.
Ja, ich bin im 20. Jahrhundert geboren, du im Übrigen auch.
Ja.
Wie einige von euch auch. Ja. Aber man könnte jetzt ganz überspitzt sagen, ne, dass Rousseau die Frau zurück ins Haus gedrängt hat, nachdem sie sich ja quasi auch auf intellektueller Ebene, okay, wir reden über die gehobenen Schichten.
Zurück ist es ja auch noch nicht mal.
Ja.
Er war ja der Initiator dafür, dass er sagte, ey, ich übertreibe jetzt, Kim Seidler übertreibt maßlos, ne? Ey, wer hat schon Bock auf diese scheiß Hausarbeit? Lass das mal die Frauen machen.
Ja, ja, okay. Und könnt ihr bitte mal still sein, wenn Männer reden? Das ist ja wirklich, das stört wirklich maßlos. Naja, auf jeden Fall, nach seiner Vorstellung hatten Frauen keinen Status als eigenständige und mündige Personen. Kommt uns irgendwie ein bisschen bekannt vor, ne? Also, Stichwort 20. Jahrhundert. Sondern wurden als Bedürftige angesehen, die eine Geschlechtsvormundschaft benötigten, die von ihrem Vater, Bruder oder Ehemann ausgeübt wurde. Ist klar. Und aufgrund ihrer zugeschriebenen natürlichen Geschlechtseigenschaften, wie gesagt, wie Tugend, Sittsamkeit und Fleiß, was wir Frauen ebenso haben, wurden Frauen nun hauptsächlich als Ehefrauen und Mütter angesehen. Und dieses neue Rollenmodell führte zu einer klaren Trennung der Gesellschaft. Frauen durften auf das häusliche Umfeld sich beschränken, während Männer in der Öffentlichkeit aktiv waren. Es ist aber wichtig zu beachten, dass die Ideologie des natürlichen Geschlechtscharakters, sorry, ich muss das ständig wiederholen.
Ist ja auch richtig, weil nicht, dass wir wieder angeschrieben werden, ey, warum sagt ihr das so? Das ist doch gar nicht richtig.
Das ist ein Zitat.
Ne? Es ist,
ja.
Genau.
Hauptsächlich hat sich dieses, ne, der Geschlechtscharakter auf Frauen des Bürgertums oder zielte darauf ab, diese Ideologie, insbesondere zur Abgrenzung vom Adel. Denn für Frauen aus der Arbeiterklasse war dieses Konzept nicht ganz übertragbar. Warum? Die mussten ja mitmalochen, um zum Unterhalt,
arbeiten.
Genau, also ja, ich glaube, ihr wisst so, was malochen heißt. Um zum Unterhalt ihrer Familien beizutragen. Also zu Hause bleiben, Wäsche waschen und Kinder hüten war schlicht ja einfach nicht drin. Ne? Die Frauen, die sich der...
Das gab's dann on top.
Genau. Die Frauen, ja, so ist es. Frauen, die sich der neuen Ausrichtung des weiblichen Geschlechts widersetzten, wie unsere bereits erwähnte Olympe de Gouges, mussten auf das Schafott. Richtig gehört. Am 3. November 1793 wurde die mutige Vordenkerin guillotiniert. Sie habe wohl vergessen, was sich für ihr Geschlecht ziemt, hieß es. Übrigens.
Genau, guillotiniert, der Kopf wurde abgeschlagen,
genau,
ne? Für alle, die das Wort nicht kennen.
Ja, die Guillotine, auch bekannt aus der Französischen Revolution. Mm. Übrigens, erst 1970 wurden ihre Gesetzentwürfe gefunden. In 17 Artikeln orientiert sich de Gouges an der Menschenrechtserklärung von 1789. Ihr ging es um die Gleichstellung von Frau und Mann, aber auch um frauenspezifische Anliegen, wie zum Beispiel das Recht vom Mann, die Anerkennung der Vaterschaft seiner unehelichen Kinder zu fordern.
Muss ich eine Pause machen?
Mal kurz innehalten.
Das war wirklich innehalten, ne? Das war wirklich revolutionär und du musst überlegen, 200 Jahre später erst wurden diese Gesetzesentwürfe gefunden. Oh, das war durchaus revolutionär. Wirklich offensichtlich für die 200 Jahre früher. Mhm. Aber welche Menschenrechtserklärung von 1789 war das, haben Katrin und ich uns gefragt. Ja. Und dachten so, da müssen wir nochmal in die Geschichte einsteigen. Also, für euch da draußen und uns. Die politische und gesellschaftliche Struktur war ja durch die Französische Revolution von 1789 grundlegend erschüttert worden. Sie setzte einen Prozess in Gang, der die Förderung der Menschenrechte, die Entwicklung von Konzepten zur Demokratie und ihre praktische Umsetzung zum Ziel hatte. Das Modell der klar getrennten Geschlechterrollen stieß auf Widerspruch und wurde unter dem Einfluss der Französischen Revolution und den damit verbundenen politischen Veränderungen in Frage gestellt. Alternative Konzepte wie das Egalitätskonzept wurden entwickelt, das davon ausging, dass Frauen genauso wie Männer autonome Subjekte sind. Mhm. Mit anderen Worten, es betonte die Gleichheit von Frauen und Männern. Ein prominenter Vertreter dieser Denkrichtung in Deutschland war übrigens Theodor Gottlieb von Hippel, der 1792 seine Schrift über die bürgerliche Verbesserung der Frauen veröffentlichte.
Also ne, Frauenrechte, da haben durchaus auch Männer ihren Teil dran, sowohl im negativen wie auch im positiven Sinne. Und die Französische Revolution hatte entsprechend Auswirkungen auf ganz Europa, ne? Nicht nur im Bereich der Frauenrechte. Aber das hattet ihr ja auch im Geschichtsunterricht. Gerne da nochmal nachlesen. Oder weiter zu.
Oder gerne eure Lehrerinnen drauf hinweisen.
Genau.
LehrerInnen, ne? Genau.
Um das Jahr 1800, also wir bewegen uns auf das 19. Jahrhundert zu, traten sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz einige bemerkenswerte Frauen als Autorinnen, Redakteurinnen, Zeitungsverlegerinnen und Dramatikerinnen hervor, die durch ihre schriftstellerische Tätigkeit sogar ihren Lebensunterhalt verdienten. Und diese Frauen nutzten Literatur und Medien als Mittel, um sich politisch zu engagieren. Auch wenn ihr Engagement nicht immer radikal war, sondern oft im Einklang mit den damaligen bürgerlichen Frauenrollen stand. Eine herausragende Vertreterin dieser Auslegung der Frauenrolle war die Schriftstellerin und Salonniere Sophie von La Roche, die durch ihre zahlreichen Werke zur Mädchenbildung und Bildungsbücher ein breites, hauptsächlich weibliches Lesepublikum ansprach.
So, wir erinnern uns, Katrin hat gesagt, um das Jahr 1800, ne? Wir sind also im 19. Jahrhundert jetzt angekommen. Während der Befreiungskriege gegen Napoleon wurden in ganz Deutschland erstmals zahlreiche Frauenvereine ins Leben gerufen. Ihr hört, wir kommen jetzt, wir narrowen uns ein, wir fokussieren uns jetzt mehr auf Deutschland. Also erstmals zahlreiche Frauenvereine ins Leben gerufen. Die Mitglieder dieser Vereine engagierten sich in Krankenhäusern, fertigten Kleidung für die Soldaten an und nahmen an Spendenaktionen teil. Einige dieser Frauenvereine bestanden auch nach dem Wiener Kongress von 1815 weiter und können somit als Vorläufer der späteren, nun genannten politischen Frauenvereine betrachtet werden.
Und sag bitte noch mal ganz kurz, was der Wiener Kongress war.
Die kurze Antwort ist, nachdem Napoleon ja den Krieg verloren hatte, wurde 1814 bis 1815 in Wien Europa neu sortiert. Das kann man so salopp jetzt mal formulieren. Mhm. Der Kongress legte zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. Und für die längeren Antworten, feel free to recherchiert einfach selbst
ja,
weiter.
Ja, definitiv. Danke dir.
Das Jahr 1830 brachte aber dann auch nochmal erneut Unruhe, das muss ich nochmal einfügen, nach Europa, ausgelöst durch die Juli-Revolution in Frankreich. König Karl X. betrieb eine ziemlich reaktionäre Politik und er beabsichtigte natürlich, die Vorherrschaft des Adels wiederherzustellen. Dumm nur, er hatte die Rechnung ohne das Bürgertum gemacht, dass die Macht wieder an sich riss. In vielen Ländern brachen in der Folge ebenfalls Revolutionen aus, in denen Verfassungsänderungen und eine neue Gesellschaftsordnung gefordert wurden. So, nochmal ein bisschen ausgeführt, diese Unruhen griffen auch auf Deutschland über und das Hambacher Fest von 1832 versammelte Menschen, die politische Veränderungen anstrebten, darunter die Einführung eines Nationalstaates mit einer liberalen Verfassung. Der Deutsche Bund versuchte, das waren sozusagen die souveränen Fürsten und freien Städte Deutschlands, versuchte die Reformbewegung einzudämmen, was jedoch nur begrenzt erfolgreich war. So, jetzt nochmal erklärt, ne? Interessanterweise bestanden die neu gegründeten Vereine aus 40% Frauen. Ich fand das jetzt irgendwie nochmal wichtig auszuholen.
Auf jeden Fall.
Besonders in freireligiösen Gemeinden gab es einen Anstieg weiblicher Mitglieder, die sich aktiv engagierten und auch hier eine Chance sahen, sich politisch einbringen zu können.
Es war ja auch einfach eine total politische Zeit, ne? Also das und diese verstärkte Politisierung führte auch eben zunehmend zu gesellschaftskritischem Engagement von Frauen, der ja nun nicht mehr aufzuhalten war, ne? Also
das Engagement
war nicht mehr aufzuhalten. Frauen begannen sich in diesen religiösen, meistens religiösen Vereinen zu engagieren und beteiligten sich an der Reformbewegung zur Kindererziehung. Sie arbeiteten als Autorinnen, Lehrerinnen oder Journalistinnen und setzten sich leidenschaftlich für die Verbesserung der sozialen und politischen Position der Frau ein. Autorinnen wie Ida Hahn-Hahn, eigentlich Gräfin von Hahn, Luise Dittmar, Fanny Lewald und Luise Aston thematisierten ausführlich die Benachteiligung ihres Geschlechts und die bürgerliche Doppelmoral in ihren Romanen und Erzählungen, also eben auch die Literatur als Möglichkeit, sich zu äußern. Und sie entwarfen Modelle für demokratische und gerechte Gesellschaften, in denen die strikte Geschlechtertrennung aufgehoben war.
Ja. Viele dieser Frauen, die zu dieser Zeit noch keine landesweite Vernetzung hatten, ne, wir sind total verwöhnt vom Internet, aber damals war das ja eher lokal. Und regional waren sie aktiv, ja, die griffen auf die Geschichte der Frauen zurück und schrieben Biografien über andere bedeutende Frauen, darunter Protagonistinnen der Französischen Revolution und Vertreterinnen des Egalitätsansatzes. Die sogenannte Frauenfrage wurde zu einem wichtigen gesellschaftlichen Thema.
Ja, und ungefähr 200 Jahre später starten Kim Seidler und Katrin Jakob aus demselben Grund einen Podcast.
Richtig.
Biografien über andere bedeutende Frauen, die uns allen als Vorbilder dienen, als weibliche Vorbilder. Ich glaube, dieses Prinzip, das wird es immer geben, dass man sich tolle Menschen als Vorbilder nimmt. Und ich bin wieder einmal sehr froh, dass wir diesen Podcast machen.
Ich auch, Katrin. Und auch immer wieder stellen wir fest, wie Frauen aus der Geschichte rausgeschrieben werden, ja, und auch immer noch nicht zurückgeschrieben worden sind. Ja, ich kannte vorher Niida Hahn-Hahn nicht, ja, also Gräfin von Hahn, Luise Dittmar, Fanny Lewald, Luise Aston, habe ich alle erst jetzt durch unsere Recherche hier für die Episode kennengelernt und dachte so, ey, das gibt es doch gar nicht. Weil ich würde nicht behaupten, dass ich wahnsinnig wenig lese, aber deswegen machen wir diesen Podcast, weil auch im Jahre 2024 beziehungsweise 2019, als wir gestartet haben, ist uns aufgefallen, dass es wenig weibliche Vorbilder da draußen gibt. Und das ist der Grund, warum wir auch immer noch weiter diesen Podcast bis, wie wir schon immer sagen, bis zu unserem Tode weitermachen werden. Aber genau, wir schreiben die Geschichte eben fort. So. Im Jahr 1843 wagte die sozialkritische Schriftstellerin Luise Otto Peters den mutigen Schritt in die politische Öffentlichkeit. Ihre Antwort auf die Frage in den sächsischen Vaterlandsblättern, ich muss mir auf der Zunge zergehen lassen, wie die politische Stellung der Frau aussehen sollte, erklärte sie, Zitat, die Teilnahme der Frau an den Interessen des Staates ist nicht ein Recht, sondern eine Pflicht. Mhm. Zitat Ende. Damit legte sie den Grundstein für die erste deutsche bürgerliche Frauenbewegung im deutschsprachigen Raum und gründete 1865 zusammen mit Auguste Schmidt den Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Mhm. Luise kämpfte dafür, die Möglichkeiten der Erwerbsarbeit zu erweitern, damit insbesondere unverheiratete Frauen ökonomisch unabhängig wurden. 1866 erschien ihre Schrift »Das Recht der Frauen auf Erwerb«.
In den Jahren bis zum Ausbruch der Revolution in Deutschland äußerten sich weitere Frauen zu diesen Themen. Zum Beispiel wie die eben genannte Luise Dittmar, die kritisierte nämlich die christlichen Religionen und vertrat frühsozialistische Ideen, da sie die Frauenfrage als eine Frage von Freiheit und Menschenrechten betrachtete. Katinka Zitz war in Mainz aktiv und setzte sich auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrung in einer unglücklichen Ehe für die Rechte der Frauen ein. Und Luise Aston, die hatte ich eben erwähnt, oder Aston, die aufgrund ihres
Aston,
die aufgrund ihres Verhaltens, sie trug Männerkleidung, ne, auch gern nochmal in die Folge mit Ann Lister reinhören, Gentleman Jack als Stichwort, aus Berlin ausgewiesen wurde, schrieb ein Buch zur Verteidigung ihrer Position und forderte die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und das sind jetzt alles Frauen, von denen ich persönlich auch noch nie gehört hatte. Wir kommen gleich zu Frauen, die wir ja zum Teil auch schon vorgestellt hatten. Das sind wirklich Knallerfrauen. Die haben uns den Weg geebnet. So.
Ja. Ja, und manche haben vielleicht einen ausländischen Nachnamen, was es damit zu tun hat, das löse ich gleich auf. Mhm. Im Jahr 1848 erreichten die Protestbewegungen in Deutschland ihren Höhepunkt. Massenkundgebungen und Petitionen forderten die Abschaffung der Zensur, die Gewährleistung der Presse- und Versammlungsfreiheit, die Schaffung einer neuen Verfassung und die Bildung eines einheitlichen Bundesstaates. Frauen spielten eine bedeutende Rolle in diesen Aufständen und kämpften auf den Barrikaden, manchmal sogar auch in eigenen Formationen. Während dieser Zeit demonstrierten auch Arbeiterinnen und es wurden demokratische Frauenvereine gegründet. Einige Frauen, die bereits vor 1848 politisch aktiv waren, beteiligten sich aktiv an den Protesten. Darunter die eben genannte Katinka Zitz, Johanna Kinkel, Elise Blenker, Mathilde Franziska Anneke, Amalie Struve, Emma Herwig, Luise Aston und Luise Otto Peters. Viele von ihnen wurden nach dem Scheitern der Revolution inhaftiert oder flohen ins Exil, wo sie meistens dann auch einen anderen Nachnamen annahmen. Dennoch ließen sie sich nicht zum Schweigen bringen und nutzten Literatur und Journalismus, um ihre politischen Überzeugungen weiterzutragen. Obwohl die Frauenorganisationen zunächst aufgelöst wurden, blieben die Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit präsent.
Das war auch super wichtig, Kim, ne?
Ja.
Und auch Frauen wie Sophie Mereau und Bettina von Arnim, die habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall, waren Pionierinnen. Sie kämpften nämlich für Bildung und Rechte von Frauen, eine Bewegung, die in der Vormärzzeit und der 1848er Revolution an Fahrt aufnahm. Und Vormärz, fragt ihr euch, was war das nochmal? Auch hier eine kurze Erklärung. Das war die Zeit unmittelbar vor der sogenannten Märzrevolution von 1848. Und dieses Datum, ne, es kommt euch vielleicht auch bekannt vor, die einen Höhepunkt der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848-49 war und den Weg zur ersten geschriebenen Verfassung in Preußen ebnete. Ein Buch, was wir hier empfehlen möchten, ist Frauen in der deutschen Literaturgeschichte, die ersten 800 Jahre, ein Lesebuch von Gisela Brinker-Gabler. Ein Lesebuch, so. Ich frage mich dann immer, was soll man sonst machen mit einem Buch?
Könnte auch ein illustriertes Buch sein.
Stimmt natürlich auch. Spaß beiseite. Also auf jeden Fall gut investierte Zeit. Und meine Güte, wir sind echt ein Bildungspodcast, finde ich, oder?
Weißt du was, Katrin? Als wir angefangen haben, wollten wir eigentlich einen Laber-Podcast machen und dabei so ein paar Frauen sichtbar machen.
Ja, ja.
Und inzwischen ist der Anspruch echt so geworden, dass wir gesagt haben, nee, wir machen hier richtig Quellen, Faktencheck, Recherche, nur gute Quellen und so weiter.
Wenn wir es nicht, wenn wir wieder irgendwas falsch gemacht haben, ne? Wir sind keine Journalistin, am Anfang haben wir das immer so betont, wenn uns da irgendwas durchgerutscht ist oder wir hier doch irgendwie nicht ganz so richtig recherchiert haben, bitte weist uns darauf hin. Freundlich natürlich.
Ja. Genau. Wir treffen uns, wie ihr ja wisst, immer gerne Montagabend. Recherchen machen wir meistens am Wochenende, nachdem wir dann unseren Vollzeitjob hinter uns gelassen haben, von Montag bis Freitag. Das sind wir, Katrin und Kim. So, wurscht jetzt. Absolut. Wir haben jetzt sehr arg ausgeholt, ja. Vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen verwirrt. Schließlich heißt die Episode ja auch Frauenrechte in Deutschland. Aber aktuell wisst ihr immerhin schon mal ein bisschen aus epischen Erklärungen von eben, dass Frauen keine gesetzlichen Rechte hatten.
Ja, aber die Aktivitäten der mutigen, schlauen, starken Frauen im 18. und 19. Jahrhundert legten eben den Grundstein für spätere Fortschritte in den Frauenrechten und hatten mehrere wichtige Ergebnisse. Zum Beispiel, die Bemühungen dieser Frauen führten zu einer zunehmenden Bewusstseinsbildung über die Ungleichheiten und Beschränkungen, denen Frauen unterworfen waren. Durch literarische Werke, politische Schriften und öffentliche Diskussionen wurden Themen wie Bildungszugang, Rechtsungleichheit und die Rolle der Frau in der Gesellschaft in den Vordergrund gerückt. Und wie wir von Lore Maria Peschel-Gutzeit wissen, erst rumort es in der Gesellschaft und das Gesetz passt sich dem an. Meistens zumindest, nicht immer.
Ach, Lore, ja. Sie hat recht, jedenfalls in diesem Fall. Die Forderungen nach besserer Bildung für Frauen führten langsam zu Veränderungen. 1887 veröffentlicht beispielsweise Helene Lange die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung. Auch eine tolle Frau, die wir mal genauer vorstellen sollten.
Absolut.
Unter anderem wegen ihres Engagements durften 1896 erstmals 6 junge Frauen in Berlin die Reifeprüfung ablegen.
Wow, 6. Wahnsinn. Immerhin.
Absolut. Und 1890 gründete sie den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein. 1896 gab es das erste Frauenstudium in Deutschland. In Baden setzte die Regierung gegen die letzten männlichen Proteste aus der Professorenschaft das Frauenstudium durch. Die badischen Universitäten Heidelberg und Freiburg waren die ersten in Deutschland, die Frauen den vollen Zugang gewährten. Ab 1896 waren Frauen als Gasthörerinnen an Universitäten in Preußen zugelassen. Durch den Einfluss von Frauen entstanden an den Universitäten auch neue Forschungsfelder. So bereitete Alice Salomon 1872 bis 1948 der sozialen Arbeit den Weg als Wissenschaft. Wir haben über Alice auch eine Folge gemacht. Mhm. Hört gern in die Folge 139 mal rein. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden mehr Schulen für Mädchen eröffnet und Frauen begannen, Zugang zu höherer Bildung und Universitäten zu erhalten, obwohl dies ein langsamer und auch ungleichmäßiger Prozess war.
Ihr merkt schon, obwohl Frauen noch kein Wahlrecht hatten, begannen sie indirekt politischen Einfluss auszuüben, sei es durch die Teilnahme an revolutionären Bewegungen oder durch die Einflussnahme auf Männer in politischen Positionen. Und diese Art der Beteiligung legte den Grundstein für spätere Forderungen nach politischer Teilhabe.
Was daraus folgte, war, dass sich auch die öffentliche Meinung über Frauen veränderte. Die Aktivitäten dieser Frauen trugen nämlich dazu bei, auch die öffentliche Meinung zu verändern und den Weg für die Frauenrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts zu ebnen. Die Idee, dass Frauen gleiche Rechte und Möglichkeiten wie Männer verdienen, begann, mehr Akzeptanz zu finden. Mhm. Die Pionierarbeit der Frauen diente auch als Inspiration und Vorbild für spätere Generationen von Frauenrechtlerinnen. Sie zeigten, dass es möglich ist, sich gegen bestehende Normen aufzulehnen und für Veränderungen zu kämpfen, unbequem zu sein.
Und du hast mich zu Beginn, hast du mich Frauenrechtlerin genannt. Ich würde sagen, das ist als Kompliment gemeint, aber ich würde mich auf gar keinen Fall auf die gleiche Stufe stellen wie diese Frauen, die mich so kolossal beeindrucken, aber auch wenn es manchmal gut tut, sich vorzustellen, ne, man ist unbequem, man stellt Fragen und so. In kleinem Rahmen sind wir vielleicht auch Frauenrechtlerin.
Wir sind im Klar, also ich nenne dich ganz bewusst Frauenrechtlerin, weil auch wir immer wieder mal Direktnachrichten auf Instagram bekommen und wo uns dann gesagt wird, das Gendern ist doch doof, warum macht ihr das denn? Oder die No-AfD-Folge, seitdem wissen wir ja auch, dass blaue Herzen übrigens BotschafterInnen der AfD sind oder wir werden von manchen Accounts angegriffen, dass wir jetzt angefangen haben, politisch zu sein, dass das doof ist und so weiter und so fort. Mhm. Auch da sind wir auch unbequem. Ja. Wir sind mit unserem Podcast auch unbequem.
Ja. Das finde ich schön. Unbequem mag ich als Wort.
Ja.
So, wir sind im 20. Jahrhundert und bitte haltet durch, denn es wird jetzt erst richtig spannend, denn dieses Jahrhundert war die, die entscheidende Ära im Kampf um das Wahlrecht für Frauen. Das bürgerliche Gesetzbuch von 1900 sah vor, dass die rechtliche Abhängigkeit der Frauen von ihren Ehemännern, insbesondere in Bezug auf Vermögensverwaltung und Entscheidungsrechte in der Familie vorgesehen war. Ja, gesetzlich. Nicht immer tatsächlich.
Wir befinden uns in einer Zeit des ultimativen sozialen und politischen Wandels. Die Industrialisierung und die damit einhergehenden sozialen Veränderungen führten zu einer Neubewertung der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Frauen begannen sich in der Arbeitswelt zu etablieren und forderten mehr Rechte. Führende Persönlichkeiten im Kampf um das Wahlrecht waren unter anderem Clara Zetkin, hört in die Episode 53 rein, die führende Sozialistin und Frauenrechtlerin, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzte und eine zentrale Figur in der deutschen Frauenbewegung war. Dann Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Beide waren führende Aktivistinnen in der bürgerlichen Frauenbewegung und setzten sich energisch für das Frauenwahlrecht ein. Sie gründeten den Deutschen Verband für Frauenstimmrecht. Minna Kauer, eine prominente Frauenrechtlerin, die sich für das Frauenwahlrecht und gegen die Unterdrückung von Frauen einsetzte. Und die schon erwähnte Helene Lange, eine führende Figur in der bürgerlichen Frauenbewegung, die sich für die Bildung von Frauen und das Frauenwahlrecht auch einsetzte.
Weitere Ereignisse, die zum Frauenwahlrecht führten, waren auch, absurderweise muss man sagen, der Erste Weltkrieg. Dieser fürchterliche Krieg veränderte die gesellschaftlichen Strukturen und damit auch die Rolle der Frauen. Die übernahmen während des Krieges nämlich viele traditionell männliche Rollen. Sie mussten auch, was ihre Forderung nach Gleichberechtigung auch stärkte. Dazu kam die Novemberrevolution 1918, die politischen Umbrüche am Ende des Ersten Weltkriegs und der Zusammenbruch des Kaiserreichs schufen die Bedingungen für die Einführung des Frauenwahlrechts. Die neue Regierung, der Rat der Volksbeauftragten, führte dann das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen ein. 1911 markierte übrigens die Geburtsstunde des ersten Internationalen Frauentags eine Idee, die Clara Zetkin bereits 1910 formuliert hatte. Das könnt ihr, wie gesagt, in dieser Folge auch nochmal nachhören. Und Die Wahl des 8. März als jährliches Datum erfolgte später durch die Vereinten Nationen. Dieser Tag hat seine Wurzeln in den Bestrebungen sozialistischer Gruppierungen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter, das Frauenwahlrecht und die Emanzipation weiblicher Arbeitskräfte stark machten. Und da darf natürlich auch ein Name nicht fehlen, nämlich Rosa Luxemburg. Sie war eine der prominentesten Persönlichkeiten, die sich vehement für diese Ziele einsetzte. Mhm. Auch über sie haben wir natürlich eine Folge gemacht. Wir sind sozusagen über die Jahre auch den Frauenrechten gefolgt. Mhm. Rosa Luxemburg haben wir die Folge 125 gewidmet. Und jetzt sind wir im Jahr 1918 nochmal wieder. Das war der Wendepunkt, als nämlich Frauen durch die Weimarer Verfassung endlich das Wahlrecht erhielten. Ein riesiger Schritt für die Frauenbewegung.
Absolut richtig. Ein bedeutender Meilenstein der ersten Frauenbewegung für die Frauenwahlrechte war die Verankerung des aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen ab 21 Jahren in der Verfassung der Weimarer Republik.
Und wo eine erste Welle der Frauenbewegung, da natürlich später eine zweite. Und behaltet das mal im Hinterkopf und merkt euch auch das Stichwort Tomatenwurf. Das ist ja
Cliffhanger.
Ja.
Während der Wahlen im Januar 1919 zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung von 90% unter den Frauen ab.
Wow.
Und Frauen stellten 10% der Abgeordneten im Parlament.
Immerhin.
Wow.
Mhm.
Wow. Mhm. Parallel zur Einführung des Wahlrechts wurden auch gesetzliche Änderungen vorgenommen, die die Aufhebung der Geschlechtsvormundschaft betrafen, also die Beendigung der rechtlichen Überwachung durch Väter über erwachsene, unverheiratete Frauen sowie die Aufhebung der Vormundschaft durch die Ehemänner über ihre Ehefrauen.
Dazu kommen wir auch später noch, weil so ganz aufgehoben, naja. Die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland war somit das Ergebnis vielfältiger gesellschaftlicher und politischer Entwicklung und der unermüdlichen Arbeit von Frauenrechtlerinnen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzten. Man kann es nicht oft genug betonen. Das klingt jetzt fast wie ein Schlusswort, aber jetzt geht's ja wirklich auch nochmal richtig los, denn die 1920er Jahre, geprägt von der Weimarer Republik in Deutschland, waren eine Zeit des sozialen und kulturellen Umbruchs schon wieder, die auch bedeutende Veränderungen für Frauen mit sich brachte. Und diese Ära war geprägt von einer größeren politischen Beteiligung der Frauen, rechtlichen Fortschritten und einem Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Frauenrolle. Zudem gab es bemerkenswerte Entwicklungen in der Mode, die den veränderten Status der Frau auch widerspiegelten. Das könnt ihr gern auch noch mal in einer Folge zu Marlene Dietrich nachhören, die wir natürlich auch der wir natürlich auch eine Folge gewidmet haben, und zwar gar nicht so lange her. Das war die Folge 202.
Genau, da haben wir, glaube ich, sogar mehrere Episoden. Ne? Jean Lavin hat ja auch irgendwie mitgeprägt.
So,
dann haben wir Coco Chanel.
Ja.
Also jetzt kam auch endlich die Zeit der politischen Beteiligung und weiterer rechtlicher Fortschritte. Die wunderbare Clara Zetkin war nicht nur die erste Frau im Reichstag, sondern auch eine führende Persönlichkeit in der kommunistischen und auch in der Frauenbewegung. Sie setzte sich für die Rechte der Arbeiterinnen und für Gleichberechtigung ein. Dann haben wir Marie Juchacz, Gründerin der Arbeiterwohlfahrt. AWO, vielleicht kennt ihr die noch, war eine weitere prominente Figur in der SPD und die erste Frau, die im Reichstag sprach. Sie kämpfte für soziale Gerechtigkeit und die Rechte von Frauen und auch Kindern. Mhm. Auch dafür hat sich halt unsere Lore Maria Pesche Gutzeit stark gemacht, also für Kinder. Dann Frauen wie Helene Stöcker und Margarete Lenore Selenka engagierten sich in der sexuellen Reformbewegung, die sich für sexuelle Aufklärung, Geburtenkontrolle und die Rechte der Frauen in der Ehe einsetzte. Später übernimmt das Beate Uhse, hört da auch gerne mal in die Episode rein, aber das nur wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind wir ja noch nicht. Es gab eine steigende Anzahl von Frauen im Berufen und im öffentlichen Leben, was die Debatte über die Rolle der Frau in der Arbeitswelt und damit auch in der Gesellschaft verstärkte.
Auch der kulturelle Wandel ging weiter. Die neue Frau wurde zum Symbol der 1920er Jahre. Diese Figur repräsentierte eine selbstbewusste, unabhängige und berufstätige Frau, die traditionelle Geschlechterrollen in Frage stellte. Kulturelle Einrichtungen wie Kinos, Theater und Literatur reflektierten und förderten das Bild der modernen, unabhängigen Frau. Und die Weimarer Republik war somit eine Zeit des bedeutenden Wandels für Frauen in Deutschland. Und dieser Wandel war nicht nur auf politischer und rechtlicher, auf rechtliche Bereiche beschränkt, sondern erstreckte sich auch auf soziale, kulturelle und modische Aspekte des Lebens. Frauen nutzten die neuen Freiheiten und Möglichkeiten, um sich in verschiedenen Bereichen zu engagieren und ihre Rolle in der Gesellschaft aktiv zu gestalten.
Aber dann kamen die Jahre des Nationalsozialismus. Eine dunkle Zeit für Frauenrechte. Die NS-Diktatur drängte Frauen zurück in die traditionelle Rolle von Mutterschaft und Familie, zurück ins Haus, an den Herd, an die Seite ihrer Kinder.
Wir fragten uns, wie Frauen die Wahl der Nationalsozialisten, also Nazis, Faschisten und Rechtspopulisten zulassen konnten. Gerade jetzt stellen wir uns in der aktuellen Zeit diese Frage noch dringender, in denen es scheint, und das muss man leider so drastisch formulieren, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Und eine Antwort darauf zu finden ist nicht leicht, denn es berührt ein komplexes Geflecht aus politischen, sozialen und historischen Faktoren, die in den 1920ern und frühen 30er Jahren wirkten. Dazu und noch vieles mehr werden wir in der nächsten Episode besprechen. Was haben du und ich und natürlich auch unsere Zuhörerinnen aus dieser Episode bisher gelernt oder mitgenommen, liebe Kin?
Ja, ich möchte erstmal sagen, toller Cliffhanger, Katrin. Danke.
Danke.
Ich würde sagen, was haben wir gelernt? Ja, die Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland ist eng verknüpft mit der europäischen Geschichte und wurde stark von sozialen, politischen und auch kulturellen Umbrüchen beeinflusst. Ja, wir haben gelernt, bereits im 18. Jahrhundert gab es in Europa Ansätze feministischen Denkens, die die Grundlage für spätere Frauenrechtsbewegungen bildeten. Und was haben wir aus dem 19. Jahrhundert gelernt, liebe Katrin?
Ja, die Industrialisierung und soziale Umbrüche des 19. Jahrhunderts boten Frauen neue Möglichkeiten, sich in Bildung und Beruf zu engagieren und förderten die Entstehung von Frauenbewegungen und auch Frauen durch Frauenvereine. Dann das 20. Jahrhundert, es war entscheidend für die Etablierung des Frauenwahlrechts in Deutschland, ein Kampf, der durch die mutigen Anstrengungen von Frauenrechtlerinnen wie eben Clara Zetkin, Anita Augsburg und Minna Kauer vorangetrieben wurde.
Und dann fällt mir noch etwas ein, was mir wirklich überhaupt nicht bewusst war, bevor wir angefangen haben zu recherchieren, dass der Erste Weltkrieg und auch die Weimarer Republik signifikante Veränderungen für die Rolle der Frauen in der Gesellschaft brachte und auch dazu beitrug, weitere Politisierung und auch gesellschaftliche Anerkennung von Frauen zu fördern. Dann aber unglücklicherweise der große Rückschritt, oder wie unsere geschätzte Lore Maria Pesche-Gutzeit immer gesagt hat, die Rolle rückwärts.
Ja, wobei sie das auch auf die jetzige Zeit bezieht, aber soweit zum Cliffhanging. Und hier jetzt ein kleiner Ausblick auf das, was ihr in der nächsten Episode erfahren werdet, nämlich die nationalsozialistische Herrschaft stellte einen massiven Rückschritt für die Frauenrechte dar, drängte Frauen in traditionelle Rollen zurück und unterdrückte feministische Bewegungen. Und trotz der Unterdrückung durch das NS-Regime gab es Frauen, die Widerstand leisteten und gegen die Ungerechtigkeiten kämpften. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich die Frauenrechte in der BRD und DDR unterschiedlich, was in der nächsten Episode näher beleuchtet wird. Und liebe Grüße von den Queens des Cliffhangings.
Okay, ihr Lieben, teilt diese spannende und aufschlussreiche Episode bitte über die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland mit euren FreundInnen und in euren Netzwerken.
Abonniert natürlich unseren Podcast, um keinen Teil unserer Podcast-Serie zu verpassen und seid besonders gespannt auf die nächste Episode, in der wir die Entwicklung nochmal beleuchten, BRD, DDR, wie gesagt. Und lasst uns gemeinsam lernen, reflektieren und schreibt uns gern auf Instagram oder auf Spotify, wie ihr die Episode fandet. Wir freuen uns immer natürlich über konstruktive Kritik.
Genau. Ganz viel Liebe für euch, ganz viel Liebe für all die Frauen vor uns, die uns all die heutigen Frauenrechte ermöglichten.
Und lasst uns weiter für ein gerechtes Deutschland, gerechtes Europa und eine gerechte Welt einsetzen. Bleibt gesund und bis gleich zum zweiten Teil der Geschichte der Frauenrechte in Deutschland.
Bis gleich. Tschüss.